Predigttext, der steht in Kolosser 2, die Verse 8 bis 14. Und das ist der Text. Habt Acht, dass euch niemand einfängt durch Philosophie und leeren Betrug, gemäß menschlicher Überlieferung, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, den er aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Soweit der Text. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel hat vor diesem Abschnitt vom Schatz geschrieben, also letzten Sonntag sozusagen, und dieser Schatz ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, denn er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und in ihm sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Dann hat er ermuntert, diesen Schatz dankbar zu nutzen. Er schrieb, wie ihr Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Dank. Und heute, da warnt er vor falschen Schätzen. Also letztes Mal weist er auf den richtigen Schatz und jetzt geht's an die falschen Schätze. Habt Acht, dass euch niemand einfängt durch Philosophie und leeren Betrug gemäß menschlicher Überlieferung, den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Ja, mei, was ist gefährlich an der Philosophie und an der menschlichen Überlieferung? Antwort: Sie sind trügerisch. Und das muss ich natürlich erklären. Und was Philosophie wörtlich heißt, auch, das heißt nämlich Weisheitsliebe. Aber in Christus liegen eben alle Schätze der Weisheit verborgen. Und Philosophie gibt es ja recht viele. Und die Grundfragen der Philosophie sind die, woher stammen wir? Wozu sind wir? Und was wird aus uns? Und das ist etwas, was einen Menschen im Normalfall beschäftigt, natürlich nicht, wenn er so in den Tag hineinlebt. Aber doch, letztendlich sind es die entscheidenden Fragen, die auch über unsere Zukunft entscheiden. Der Apostel war in klassischer Philosophie geschult, denn Philosophie gehörte zur Theologie. Philosophie ist eine Weltanschauung und da ist deshalb die Frage von wo man aus die Welt anschaut, von uns aus oder von Gottes Augen aus. Und an für sich ist es so, dass Gott an für sich mehr Durchblick hat. Und der letzte klassische Philosoph, Ludwig Wittgenstein, sagt zu Recht, an für sich muss Gott das sagen. Woher wir kommen, wozu wir sind und wohin wir gehen. Und damit hat er recht. Es gibt dennoch so jede Menge von Weltanschauungen, von Philosophien, auch wenn wir sie nicht aufzählen können. Wir leben in solchen. Also Humanismus ist eine Weltanschauung und Europa ist ein humanistisch geprägtes Land und man hat dann doch durchaus auch vergessen, dass an für sich der Humanismus im 20. Jahrhundert Schiffbruch erlitten hat. Durch all die Gräuel und all das, was da geschehen ist, das Humane im Menschen, nein, das ist nicht der wahre Kern und ist nicht das Gute. Auch die Evolution ist an für sich eine Philosophie, ist eine Weltanschauung. Und Sir Karl Popper, der bekannteste Wissenschaftstheoretiker, sagt von ihr, sie ist an für sich keine Theorie, sie ist eine Hypothese. Wörtlich eine Unterstellung, aber nicht mehr. Ja, da hat man etwas untergestellt und das sind so die Philosophien, die Weltanschauungen, in der wir an für sich leben, in der die Welt lebt. Und das ist auch überliefert worden. Also der Apostel warnt ja vor leeren Überlieferungen. Ja, es ist leer, da ist nichts drin. Also so Überlieferung, wir wachsen in Traditionen auf, das ist schon klar. Und man sagt uns auch, wie das geschehen soll. Das sagt man den Kindern. Man lebt es ihnen vor, was denn Sache ist. Für die Eltern jedenfalls. Das sind Überlieferungen. Und die Kinder leben dann halt so, aber ist es denn wirklich so, dass das Hand und Fuß hat, was man den Kindern so übermittelt, wenn man ihnen sagt, ja, das tut man halt so oder das ist halt so? Nein, ist es nicht. Das ist vielfach leerer Betrug. Und der Apostel warnt genau von dem, vor dem leeren Betrug. Man sagt, das ist so und das muss man so tun. Und er sagt, nein, das ist leerer Betrug. Gott gibt dir den Sinn, den Weg und auch das Ziel. Das ist, was er sagt. Und alles, was dich davon abhält, dich vor Gott zu verantworten, das ist leerer Betrug, das ist Betrug. Du musst dich vor Gott verantworten, wie und wozu du lebst. Und wenn du es nicht weißt, du musst dich dennoch verantworten. Also was ist der Sinn und was ist das Ziel deines Lebens? Klassische Frage. Philosophische Frage. Du kannst es feststellen. Du musst nur schauen, was für ein Ziel du hast und wo du investierst. Ich habe vor einigen Jahren einen jungen Techniker danach gefragt, was ist der Sinn des Lebens, deines Lebens? Und er sagt, ein BMW, eine Freundin und eine Wohnung. Er hat es in dieser Reihenfolge gesagt, ja. Okay, ein Linzer Meinungsforschungsinstitut hat tausende Jugendliche gefragt, was sie für ein Ziel haben. Und herausgekommen ist, reich sein und damit glücklich sein. Das ist ihr Berufswunsch gewesen. Das wollten sie. Das sind ja schöne Ziele, aber was, wenn man sie nicht erreicht? Oder was, wenn man sie erreicht? Was ist dann? Ist man dann glücklich? Hat man den Sinn seines Lebens? Nein, hat man nicht. Da kommt was Neues. Frage 1 im Westminster-Katechismus. Er fragt, was das Hauptziel des Menschen ist und was der Sinn und Ziel des Menschen ist. Und er gibt die Antwort, Gott zu verherrlichen und sich ewig an seiner Gemeinschaft zu erfreuen. Das ist einfach Sinn des Lebens. Das ist es. Und alle Lehren, die nicht christusgemäß lehren, sind leer und betrügerisch, wenn sie etwas anderes sagen. Habt Acht darauf, dass ihr ihn nicht auf den Leim geht. habt lieber Acht auf ihn, den Herrn Jesus Christus, denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Das ist jetzt eine üppige Aussage und etwas kompliziert. Grundsätzlich gibt es nur zwei Religionen. Die vielen, die durch Anstrengung und Opfer und sich zusammenreißen, mit ihrer Gottheit oder dem Sinn des Lebens eins sein wollen, in Ordnung kommen wollen. Und die eine, bei der Gott durch seinen Sohn viele Menschen in Ordnung bringt, ihnen Sinn und Leben, Lebensfülle gibt. Denn in Jesus Christus sah man Gott leibhaftig. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium, Kapitel 1, 16, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und der Herr Jesus sagt dann später in Johannes 10, 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das heißt, hat der Herr Jesus dich? Hast du Sinn? Von ihm erfülltes Leben und einen zu gehenden Weg zum Ziel. Du hast Gnade um Gnade, Zuneigung um Zuneigung auf diesem Weg zum Ziel. Was willst du mehr? Es gibt nicht mehr. Alles. Da ist alles abgedeckt. Der Apostel verdeutlicht das dann an den AT, also alttestamentlichen und neutestamentlichen Sakramenten, spricht der Beschneidung und der Taufe. Die zwei, Beschneidung und Taufe, sind zwar in der Form unterschiedlich, aber im Inhalt sind sie dasselbe. Die Beschneidung von 8 Tage alten Knaben wurde von Gott als Bundeszeichen bezeichnet, als Bundessiegel sogar. Aber der Römer 4, 11 sagt zudem sogar, dass es ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens gewesen wäre. Aber 8 Tage alte Buben haben halt wenig Glauben. Eigentlich gar keinen. Und das soll als Siegel der Glaubensgerechtigkeit, das soll dieses Siegel sein. Ja, das ist von Abraham gesagt und er musste dann die Kinder in seinem Haus, auch die Sklavenkinder, die musste er beschneiden. Das war das Bundeszeichen. Da wurden diese Kinder in den Gnadenbund hineingeholt, in dem er selbst war. Und das ist dasselbe bei der Taufe. Da holen die Eltern die Kinder in den Bund hinein, in dem sie sind und in dem sie leben. Sie tun das aus Glauben heraus. Und was im Alten Testament bei diesen Kindern geschehen sollte, soll auch im Neuen Testament geschehen. Die Kinder sollen erzogen werden. Sie sollen im Glauben unterrichtet werden. Das ist das, was dazugehört. Der Mose und die Propheten mussten aber vielen sagen, die dieses Bundeszeichen, dieses Bundessiegel, dieses Siegel der Glaubensgerechtigkeit empfangen haben, den mussten sie sagen, beschneidet die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. 5. Mose 10, 16 und Jeremia 4, 4. Also, das mussten sie sagen zu den Beschnittenen. Und die Taufe hat dann für sich dieselbe Bedeutung wie die Beschneidung, ist ebenfalls Siegel und Zeichen der Glaubensgerechtigkeit. Aber sie wurde doch etwas entfremdet. Die römisch-katholische Kirche und die lutherische Kirche behaupten, sie sei die Wiedergeburt zum Kind Gottes. Ja, das geht dann ziemlich einfach, dass man Kind Gottes wird, gell? Man muss nur da schwupp mit etwas Wasser besprenkelt werden. So einfach ist es nicht. Als ich klein war und wir lebten im schönen Dorfkern und da war Gemeindehaus, in dem wir lebten und da war die Schule daneben an, Pfarrhaus, Kirche, Feuerwehr, alles war schön zusammen und es war gemütlich, autofrei und da wurde dann mein jüngerer Bruder geboren und wir hatten auch in der Nähe zwei Nonnen, die haben dann, weil sich die Taufe meines Bruders etwas verzögert hat, da haben sie gesagt zur Mama, es ist nicht gerade angenehm, neben einem Teufel zu wohnen. Ja. Okay, dann schnell getauft und es hat zwar nicht viel genützt, denn 4 Jahre später haben sie wieder gejammert. Aber diesmal wegen etwas anderes. Da ist mein jüngerer Bruder immer schon die wenigen Meter zum Friedhof gelaufen und hat die Weihwasserkessel ausgeschüttet. Alle. Gar alle. Und da haben sie wieder gejammert. Also die Taufe hat aus meinem Bruder kein Kind Gottes gemacht. Er ist ein Satansbraten geblieben. Gut. Ich habe hier 2 Nüsse. Sie sehen genau gleich aus. Es gibt aber einen großen Unterschied. Das eine ist eine hohle Nuss. Und es ist das auch mit der Taufe. Wenn da nicht noch etwas dazukommt, wenn da nicht noch die Beschneidung des Herzens dazukommt, der Unterricht, die Lehre und dann eben, dass man sein eigenes Herz, das durchaus böse ist und betrügerisch ist, beschneiden lässt durch den Herrn Jesus Christus und sein Wort, ja, dann ist man eine hohle Nuss. Welches ist die hohle Nuss? Kann man nicht sehen. Man wird als Getaufter zu den Christen gezählt. Schön. Gut. Aber wie gesagt, das ist dieses Sakrament. Macht es nicht aus. Auch wenn man sich bekehrt hat und sich dann taufen lassen hat. Das sagt auch noch nichts über den inneren Zustand aus, ob man denn wirklich auch ein Christ ist, ob das Herz auch beschnitten ist durch den Herrn Jesus Christus. Man kann danach immer noch eine hohle Nuss sein. Ende November bin ich gestürzt und hatte eine Gehirnerschütterung und dann kam mein Friseur und ich habe ihm das halt erzählt, als er da an mir herumgeschnitten hat. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, sage ich. Und dann sagt er, Gehirnerschütterung ist für mich kein Problem, denn wo nichts ist, das kann nicht erschüttert werden. Gut. Ja. Der Apostel schreibt vom Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Schön. Und er schreibt, führt euer Leben im Glauben an Christus, der sein recht gelebtes Leben für dich gegeben hat und für dich oder für dein sündiges Leben gestorben ist. Er hat sich am Kreuz völlig mit dir und deinen Sünden identifiziert. Deswegen ist er gekreuzigt worden, deswegen ist er gestorben, wegen deinen Sünden. Aber dein sündiges Leben ist jetzt begraben worden in der Taufe, schreibt der Apostel. Okay, meine Taufe ist mein Begräbnis. Klingt makaber wie der Witz meines Friseurs. Aber bei Gott ist es so. Mein altes sündiges Leben ist rechtlich abgehandelt, abgehakt. Er hat euch, die ihr tot ward in Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit Christus lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Das hat Gott getan. Er hat uns lebendig gemacht, wenn wir denn lebendig sind. Sünde hat als Lohn den Tod. Römer 6,23. Und der Lohn wurde dem Herrn Jesus ausbezahlt. Er wurde vom Tod auch auferweckt, da er persönlich unschuldig war. Und seine Auferstehung bestätigt das. Und diese Auferstehung ist auch das, was uns zugute kommt. Denn mit ihm hat er auch uns auferweckt aus dem Tod, aus dem sündigen Leben, das wir ohne Gott führten, in dem wir dachten und taten, was wir halt so gedacht und getan haben, gegen Gott, ohne Gott und so weiter. Ja, begraben in der Taufe heißt nach Heidelberger Katechismus 89, dass mir die Sünden von Herzen leid tun und ich sie mehr und mehr hasse und vor ihnen fliehe, ich sie nicht mehr tun will. Das heißt begraben in der Taufe. Mit Christus lebendig sein heißt nach Heidelberger Katechismus Frage 90, dass ich durch Christus herzliche Freude an Gott habe und aus Lust und Liebe nach seinem Willen in allen guten Werken lebe. Das ist es. Das will ich tun. Das will ich tun, wenn nicht da mein altes Ego wäre, mein altes Herz, das halt nicht so will, wie Gott es will. Der Apostel vergleicht nicht von ungefähr in 1. Korinther 9 die Christen mit Olympioniken, die vor einem Wettkampf, um den Siegeskranz zu erringen, die trainieren hart, die trainieren viel, die verzichten auf Gelage, auf das übliche, auf die üblichen Feste, zu viel trinken und so weiter. Sie verzichten, um den Siegeskranz zu gewinnen. Und er vergleicht diese Olympioniken mit den Christen. Wir verzichten auf das Schlechte, auf das Stehlen, auf das Lügen, auf das Gierigsein, auf das Ich für mich und man gönnt sich ja sonst nichts. Man ist im Training. Und an für sich sagt der Heidelberger Katechismus, dass man herzliche Freude hat durch Christus, ihm zu folgen. Ja, das ist so. Wir haben ein zweigeteiltes Herz. Das eine alte will dem frönen, was man früher getan hat. Und das neue, das will das, was Gott will. Es ist so. Es ist noch das alte, an für sich rechtlich tote Ego da, und es ist der Geist da, das Wort da, das neue Herz. Der Vers 14 gibt dem alten Ego den Wink mit dem Zaunpfahl oder eher mit dem Kreuzespfahl. Christus hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also ihr seht hier das Kreuz mit dem Herrn Jesus Christus, Isenheimer Altar, und oben steht seine Schuldschrift. Das ist auch auf unseren Kreuzen hier in dieser Gegend oft zu sehen, ist abgekürzt INRI. Das heißt Jesus das Nazareth, König der Juden. Das war seine Schuld. Deswegen wurde er getötet, offiziell. Aber er hat hier, wie Vers 14 sagt, unsere Schuldschrift ans Kreuz geheftet. Und unsere Schuldschrift Gott gegenüber ist dann wesentlich größer als seine. was wir da alles dazu zählen müssen. Von gestern oder vor 10 Jahren. Da ist wesentlich mehr dabei. Und er hat unseren Schuldschein da ans Kreuz geheftet. Da sind Satzungen. Die Satzungen stehen uns entgegen. Und was die Satzungen sind, das ist in 5. Mose 5 auch aufgezählt. Das sind schlichtweg die 10 Gebote. Die stehen gegen uns. Gell? Sie sind zwar für uns, aber sie stehen gegen uns. Denn wir halten sie nicht. Oder halten sie ja zum Teil und nur das, was ich will. Alles, was Gott gesagt hat, was gut ist, steht gegen uns, wenn wir es nicht tun. Ja, wenige können die 10 Gebote aufzählen, so aus dem Stegreif. Und deswegen hat Gott sie uns auch ins Herz hineingelegt, Römer 2,15. Man weiß schon, was man tun soll. Man weiß es schon. Und was man nicht tun soll, weiß man auch. Das Gewissen sagt es uns dann auch. Ja, das steht an für sich gegen uns, was Gott gesagt hat. Und der Jesus hatte seinen Schuldschein am Kreuz, aber er hat unseren Schuldschein ans Kreuz geheftet. Und damit ist es gegessen. Vorbei. Gut, dass er das getan hat. Schön. In dem folgenden Abschnitt wird dann auch gesagt, wer uns an für sich verklagt wegen unserer Schulden, die wir haben. Bei Gott. Das ist der Teufel. Der sagt zu Recht, das hat er getan, das hat sie getan, das hat sie nicht getan. Und wir sollen dem Teufel nicht Recht geben. Wir haben einen Verteidiger, der neben uns steht und das dann jedes Mal sagt, ja, das hat er getan. Aber ich hab's besser gemacht. Ich hab das für ihn getan. Und damit meine Leistung rechne ihm gut. Und damit wird dem Teufel der Mund verstopft. Ja, der Herr Jesus hat die Gebote erfüllt, unsere Schulden bezahlt und ist auch unser ständiger Verteidiger. Und wir brauchen diesen Verteidiger heute und morgen. Und wir brauchen ihn auch als den Lehrer, als den, der uns zurechtweist. Also das tu nicht mehr. Folge mir. Folge mir. Was hätte ich getan an deiner Stelle? Ich. Ja, das ist das, was wir zu lernen haben. Das ist das Gute. Ich komme zum Schluss. Anhand der Taufe beschreibt der Apostel, wie Gott Menschen in Ordnung und ans Ziel bringt. Mit Christus in der Taufe begraben, auferweckt und beschnitten durch den Glauben an den Auferstandenen. Und lassen wir uns nicht betrügen, die Taufe ist ein Bundessiegel. Taufe mit Wasser ohne Christus nachfolgen, ist leerer Betrug. Da betrügt man sich selbst. Taufe im Geist und Beschneidung des Herzens, das ist wahrer Reichtum. Also Zeremonien und diese Siegel, die haben ihren Platz und die Riten auch von mir aus. Sie dürfen nur nicht den Platz einnehmen, den der Herr Jesus Christus einnehmen soll und der ihm zusteht. Dein Herz soll nicht von leeren Grundsätzen der Welt gefangen sein, sondern von seinen. Und wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Was ist ihr Sinn und ihr Ziel? Gott zu verherrlichen, es ihm zu verdanken und sich dafür ewig an seiner Gemeinschaft zu freuen. Und da lässt sich Gott nicht lumpen. Ihm zur Ehre und zum Guten. Amen.